den Sie nachher noch ausgelegt bekommen, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus, und sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden. Ja, den Predigtext habe ich ja vorhin schon mal angesprochen aus dem Johannesevangelium. Und dazu müssen wir kurz was sagen. Es ist bemerkenswert, wenn man diesen Text so liest, und wer sich vielleicht schon vorbereitet hat, ihm ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass dieses Kapitel 21 eigentlich im Grunde ein Appendix ist, ein an den bisherigen Text des Johannesevangeliums angeflanschter Teil. Weil, wenn man es nämlich genauer liest, endet eigentlich das Johannesevangelium mit dem Kapitel 20, und da stehen so als abschließende Worte: Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Punkt. Amen. So könnte man sagen, das ganze Ding ist jetzt rund, das Evangelium mit seinen ganzen Inhalten abgeschlossen. Man kann natürlich sagen, wer hat es gemacht, wann ist das passiert, warum ist das Ganze, da gibt es sicherlich eine ganze Menge von Gesichtspunkten. Eigentlich hat ja der Johannes in seinem Evangelium alles, auch was hinsichtlich Tod und Auferstehung von Jesus war, gesagt. Er hat auch geschrieben über das leere Grab, er hat die Erscheinung Jesu von Maria Magdalena auch beschrieben, ausführlich, wie es Jesus, also Johannes Art war, und seine Erscheinung vor den Jüngern, die Begegnung mit dem zweifelnden Thomas. Also alles, was sozusagen Bestandteil der Auferstehungshistorie ist, hat er eigentlich schon in seinen vorgehenden Kapiteln gesagt. Warum an dieser Stelle nochmal so konkret? Der Schreiber wollte nochmals verdeutlichen, dass es sich bei der Auferstehung Jesu um eine Tatsache mit konkreten Inhalten handelt, weil, wir werden es nachher hören, alles sehr penibel konkret benannt wird. Und er benennt hierzu Zeugen. Das ist ja ganz wichtig. Zeugen bürgen für das, was da passiert ist. Nach der Hinrichtung Jesu im Jahre 30 wurde im Laufe der Geschichte immer wieder behauptet und in Zweifel gezogen: Naja, Es gibt da verschiedene Quellen, ob das mit der Kreuzigung und Auferstehung und Tod alles so richtig stattgefunden hat. Es gibt da auch damals schon Verschwörungstheorien, die alles Mögliche behauptet haben. Bis zum heutigen Tag halten die sich ja. Und viele sagen, naja, also das, was die Frauen da im Grab gesehen haben, naja, also muss man ja wissen, Frauen galten in der damaligen Zeit nichts. Also ein Wort einer Frau galt eigentlich nichts. Die durfte in der Öffentlichkeit auch nicht als Zeugin gar nicht auftreten. Jetzt haben aber Maria Magdala als Jesu nahestehende Frau das leere Grab gesehen. Und wie hat auch der Petrus reagiert? Ach, kann doch nicht sein. Also Maria, was erzählst du da? Ne? Und auch die Emmaus-Jünger haben ja Probleme gehabt, das zu begreifen, was ist da passiert. Und man muss ja auch wissen, diese Evangelien wurden ja nicht damals exakt zum gleichen Zeitpunkt aufgeschrieben, sondern erst Jahrzehnte später. Also wenn man sich überlegt, die Kreuzigung Jesu war so um das Jahr 30 und erst 40 Jahre später wurden die ersten Evangelien geschrieben, unter anderem zuerst das Markus-Evangelium und dann das Johannes-Evangelium. Weil der Johannes bezieht manche Dinge aus dem Markus-Evangelium, das muss man auch wissen. Das ist ganz wichtig, um den Sachverhalt besser zu verstehen. Und 70 ist auch eine wichtige Zahl, da ist ja der Tempel zerstört worden durch die Römer und damit hat ja die Diaspora der ganzen Juden in die Welt begonnen. So, das vielleicht kurz zur Einleitung, vielleicht auch für die, die es nachher auf YouTube lesen oder mitverfolgen, dass sie einfach auch ein bisschen einen Eindruck bekommen, über was wir uns heute mit diesem Predigttext auseinandersetzen. Als erste Szene stellen wir uns vor, der See Tiberias, wer schon mal dort gewesen ist, eine wunderschöne Landschaft, ein großer See. Ja, der Kreis schließt sich wieder, die Jünger Jesu kehren frustriert an ihren früheren Wirkungsort und in ihren Beruf zurück. Das ist so das erste Bild, was sich da aufdringt. Was muss das für diese Jünger für eine Enttäuschung gewesen sein? Ihr Meister Jesu, an den sie geglaubt haben, für den sie gelitten haben, haben sie alles aufgegeben, zurückgelassen, sie sind ihm nachgefolgt. Er hat nicht die Welt verbessert, die Juden nicht von der Macht der Römer errettet und befreit, sondern ist jämmerlich am Kreuz in Jerusalem im blühenden Alter von 37 Jahren hingerichtet gestorben. Das muss man erstmal verdauen. Ihre ganze Glaubenswelt ist zerbrochen. Was sollen sie jetzt als trauernde Hinterbliebene mit ihrem Leben noch anfangen? Sie haben es ja mit Jesus geteilt und jetzt ist er nicht mehr da. Es bleibt ihnen eigentlich nur noch übrig, aus der Situation das Beste zu machen, zurückzugehen nach Galiläa in den angestammten Beruf, zurück zu ihren Booten, back to the roots, würde man heute sagen, ne, Neudeutsch. Auf Englisch, zurück zu den Wurzeln, zu dem erlernten Handwerk, vielleicht mit goldenem Boden. Und die Vision Jesu verbunden mit ihrer Berufung, ihre Boote und Netze zu verlassen, um Menschenfischer zu werden, soll das mit einem Male hinfällig geworden sein? Alles umsonst? Sollen sie nun wieder mühselig von vorne anfangen als Fischer am See Tiberias? Und was mögen die anderen gedacht haben, als sie zurückgekommen sind? Naja, Häme und Spott, naja, da kommen sie ja wieder reumütig zurück, die Illusionisten, die Gescheiterten, die Loser. Hatte ihr Beruf als Fischer für die sieben Jünger überhaupt noch jetzt eine Zukunftsperspektive? Was macht man? Man sitzt, man kann ja in den Kaffee gehen, gab es damals nicht. Ballspielen, das war auch nicht so ganz üblich. Was machen Fischer? Sie sitzen am Hafen, sie flicken ihre Netze, sie plaudern, sie vielleicht auch Anglerlatein über die Größe der Fische, die sie mal gefangen haben. Aber sie denken auch wehmütig zurück an die Zeit, als sie mit Jesus zusammen waren. Gedanken verschwunden, sie denken an die Höhen und Tiefen, die sie erlebt haben. Aber damals, da war doch was los, da standen wir mitten im Zentrum des Geschehens, als die Menschen in großen Scharen ihnen gefolgt sind und Jesus und wie große Menschenmengen Jesus bedrängt haben, sodass man ins Boot steigen musste, auf den See hinaus, dass alle ihn sehen konnten und er zu ihnen sprechen konnte. Ja, das war doch eine Sache, Und jetzt sind sie alleine, obwohl Jesus sie in alles, was passieren wird, in seine Berufung, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung sie eingeweiht hatte. Aber sie konnten es nicht einordnen, sie konnten es einfach nicht fassen. Und es fiel ihnen schwer, wieder zurückzukehren zu dem alten Broterwerb. Ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Orientierungslos sitzen sie am Ufer, hängen rum und starren ins Wasser und blasen Trübsal. Und einer der Ungeduldigen, das ist der Petrus, den kennen wir ja, der war immer nassforsch vorne dran, gell? Und wenn es um was ging, war er immer da, und wenn es dann eng wurde, dann war er weg, ne? Dann hat er sich verdünnisiert. Und dieser Petrus, der springt jetzt auf, ich halte es nicht mehr aus, und er gibt sich so einen richtigen Ruck, ich will jetzt fischen gehen, ich will jetzt einfach es drauf ankommen lassen, ruft er, springt auf und geht ins Boot, und die anderen folgen ihm. Es muss endlich was getan werden. Diese Langeweile, die bringt uns um. Ja, liebe Gemeinde, können wir uns in die Lage der Jünger hineindenken? Vielleicht gibt es in unserem Leben Parallelen, gibt es ähnliche Erfahrungen und Ereignisse eines radikalen Wechsels in den Lebensumständen? Nach einer Täuschung im Privatleben, im Beruf, wieder zurückzukehren, zu müssen in eine alte Vergangenheit, da wo wir hergekommen sind, wo wir etwas zurückgelassen haben. Das fällt schwer. Und oft hören wir dann diese Häme der Leute, die Illusionisten sind zurück, die Weltverbesserer, die diesen Jesus, den Zimmermann aus Nazareth, blindlings nachgelaufen sind. Das hätten wir auch gleich gewusst. Ach, das haben wir doch schon gesagt. Das ist einfach gefährlich, sich mit der Obrigkeit anzulegen und auch noch Gott zu lästern. Das hat doch so kommen müssen. Liebe Gemeinde, das tut weh, wenn man denn solche Häme und Spott noch über sich ergehen lassen muss. Und dann verlassen und auf Unverständnis zu stoßen, das tut weh. Verlassen. Mir fällt eine Frau ein, die für ihre Familie und die Karriere ihres Mannes den eigenen Beruf aufgab, die vertraute Umgebung des Elternhauses verlassen hat und nur noch für die Familie da war. Dann geht die Ehe in die Brüche, enttäuscht zieht sie aus dem gemeinsamen Haus aus, nimmt sich anderswo eine kleine Wohnung und nun ist sie mutterseelen allein. Dankbarkeit kann sie von der Familie, von den Kindern nicht unbedingt erwarten. Sie muss nun zurück, gegebenenfalls in den alten Beruf. Das ist schwierig, in der Zwischenzeit hat sich vieles verändert. Man muss von neu anfangen, um wieder Geld zu verdienen, ein eigenes Einkommen zu erlangen. Sie muss ja auch an die Rente denken. Oder der Mann, ein guter Facharbeiter, ist wegen des besseren Einkommens ins Ausland gegangen. Leider ist aber die Firma pleite gegangen. Seine Träume sind geplatzt. Und dort kann er nicht bleiben, er muss wieder zurück und von vorne anfangen. Auf den ersten Blick mag es vielleicht so sein wie früher. Es ist die gleiche Arbeit, ja. Die Handbewegungen, die Maschinen, ähnlich, ja. Die alte Routine holt einen wieder ein. Es ist, wie es, wenn es nichts gewesen wäre. Aber wirklich, ist es so? Ein zweiter Aspekt, den wir jetzt betrachten wollen, so eine Alltagsroutine und die Erfolglosigkeit, die lähmen Menschen, die setzen einem zu, die schaffen Mutlosigkeit. Und wie kommen wir durch das Dunkle der Nacht ins Licht, ans Ziel? Also die Jünger haben es versucht, mit dem Alltagsgeschäft wieder fischen zu gehen. Ja, das ist alles gewohnt, der Kahn, der stößt ab vom Ufer und mit ein paar Ruderschlägen ist man draußen auf dem See. Wunderbar, die Szene, wer schon mal dort war, See Genezareth, Tiberias, wunderbar. Man könnte dort wirklich Häuser bauen und sich niederlassen. Und routiniert werfen sie die Netze aus, die Arbeit läuft so anscheinend routiniert durch die Hand, als wenn es gestern gewesen war, wie gestern. Naja, aber ist es doch wirklich so wie damals? Irgendetwas liegt doch zwischen dem damals und heute. Auch wenn der Petrus das Fischen von klein auf gewöhnt war, aber er merkt, es passt nicht mehr so zu mir. Es ist, als wenn er sich ein altes, abgelegtes Kleidungsstück wieder hineinzwängen muss. Auch die Routine bringt nichts. Aller Aufwand ist umsonst. Sie holen die Netze ein, sie sind mal wieder häufig leer, eine Nacht vergeblich beim Fischern auf der See. Kein Einkommen, nur Kosten. Das ist keine Sache, das hält man nicht durch. Ja, liebe Gemeinde, schauen wir mal auf diese Fischer und schauen wir in unser Leben. Sind wir nicht ähnlich? Haben wir nicht Ähnliches oft in unserem Leben? Mit welcher Mühe und vergeblicher Einsatz bei unserer Arbeit, im Privatleben? Wir warten auf gute Gelegenheiten, warten auf einen lieben Menschen, der einen dann enttäuscht. Wir erleben durchwachte Nächte. Wenn uns Sorgen wachhalten, den Schlaf rauben, wenn wir eine Nacht durchwacht und Probleme gewälzt haben und am nächsten Morgen gerädert feststellen, nichts war's, außer ich bin hundemüde und meine Situation hat sich nicht geändert. Wenn wir trotz allem Grübeln keinen Ausweg mehr erkennen, es ist eine vergebliche Nacht. Und so wird auch berichtet, was Vergeblichkeit anbetrifft, von Rettungseinsätzen, wenn Feuerwehrleute oder Polizisten oder wer auch immer, Rettungssanitäter, zu Unglücken kommen, nach Vermissten suchen, nach Verletzten. So berichtet ein Feuerwehrmann, wie die Arbeit oft die ganze Nacht hindurchgegangen ist, wie sie fieberhaft versucht haben, den Brand zu löschen, Verunglückte zu retten, ihnen zu helfen und zu bergen. Doch wie resignierend ist es dann, wenn es am Morgen heißt, die Rettungsaktion musste erfolglos abgebrochen werden. Und der Feuerwehrmann fügt hinzu, das ist kräftezehrend. Und nicht nur von der körperlichen Anstrengung her, sondern vielmehr die seelische Erschöpfung, dass man nichts ausrichten konnte. Ja, es gibt viele vergebliche, durchwachte Nächte. Wir stellen fest, wir müssen da durch. Ob es eine vergebliche Nacht, erfolglose Tage sind, Finsternis ist eine Macht, es ist das treffende Bild für die Dunkelheit, die Ausweglosigkeit von Situationen, für die Verlorenheit und Niedergeschlagenheit, in der man sich befinden kann, und sie lastet wie Blei auf uns. Zugleich ist die Dunkelheit der Nacht auch ein Bild für die letzte Nacht, die Nacht des Todes. Ärzte und medizinisches Personal können es bestätigen, dass der Tod des Menschen sehr oft gerade im dunkelsten Teil der Nacht eintritt, wenn der menschliche Organismus den Tiefpunkt des Biorhythmus durchschreitet und oft niemand zur Seite steht. Das ist die eine Situation. Aber es gibt noch was Erfreuliches, was Drittes. Der auferstandene Jesus bricht erneut in diese Alltagsroutine, in diese Niedergeschlagenheit ein. Er schafft Veränderung, steht zuerst unerkannt im Mittelpunkt und bestimmt das Geschehen. Und so nimmt unsere Geschichte auf einmal einen ganz anderen Verlauf. Als der Morgen schon da war, stand Jesus am Ufer. Dieser Satz sprengt alles. Kurz und knapp ist gesagt und doch zugleich ist dieser Satz von größter Wichtigkeit. Da steht Jesus am Ufer. Keiner hat bemerkt, wie lange er da schon steht und woher gekommen ist. Jesus steht da. Er ist nicht tot. Ja, er hat sogar ein Feuer angezündet und Nahrung vorbereitet. Und es ist das Tolle an diesem Kapitel, dass es so konkrete Beschreibungen gibt. Nicht nur irgendwas Unbekanntes, Imaginäres. Jesus steht da. Etwas Unfassbares geschieht, als die Nacht vorbei war und der Morgen dämmert, steht Jesus am Ufer und fragt die Fischer. Und es ist interessant, was er fragt. Er fragt, habt ihr nichts zu essen? Eigentlich hätte man gedacht, na also Freunde, schön euch zu sehen. War der Fischfang erfolgreich? Das hätte man eigentlich gedacht, dass die Frage zuerst kommt. Nein, er verlangt was ziemlich Konkretes nach Nahrung. Und dann wird auch deutlich, er war kein Geistwesen. Er war wohl noch wie Mensch und hat auch Bedürfnisse wie ein Mensch gehabt. Und er gibt den Profis gute Ratschläge. Die sollen jetzt auch was zu dem Essen beitragen. Und das muss ich mal vorstellen. Diese Fischer, die den See in- und auswendig kennen, rausgefahren sind, haben die ganze Nacht draußen war nichts gefischt. Jetzt kommt jemand, der von dem Handwerk eigentlich nichts weiß, der kann andere Dinge hervorragen. Aber Fischen, das ist doch die Sache dieses Petrus und seiner Kollegen. Und er sagt noch ganz konkret, also nicht irgendwo, sondern bitte zur rechten Seite, da sollt ihr die Netze auswerfen. Naja, das kostet natürlich Überwindung. Ne? Wer lässt sich schon mal gern was sagen? Und sie tun es doch, also sie vertrauen. Sie wissen ja nicht genau, mit wem sie es zu tun haben. Das kommt ja alles Spiel später erst. Und dann werfen sie die Netze aus. Eigentlich sagen sie, also bei Tageslicht fischen, das macht keinen Sinn. Wenn die Sonne scheint, dann gibt es Schatten und dann hauen die Fische ab. Aber nun ja, wir vertrauen jetzt mal auf dem, der uns sagt, wir könnten hier was fangen. Und was passiert? Die Netze werden brechend voll. Und es zappelt nur so, die Netze, die zerreißt fast. Interessant, ein Wort im Zahlenspiel, 7 Fischer fangen 153 große Fische. Und diese Zahlen, warum sind die? Sie sind symbolhafte Zahlen, sie sind wichtig. Nicht, dass jeder einzelne Fisch gezählt wird. Man kann sagen, Mensch, wenn ich ein Netz voll habe, das reicht doch, da brauche ich doch nicht jeden einzelnen Fisch zählen. Der Kirchenvater Hieronymus hat versucht, das zu deuten und hat also gesagt, 7 Tage, ja, das ist Gottes Schöpfungszeitraum, nicht? Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Und es gäbe anscheinend 153 verschiedene Meeresfische. Und dieser Fang verkörpere somit einen Fang, der alle Fischarten einschließe, also für das Ganze spricht. Und die Zahl ist ein Symbol dafür, dass eines Tages alle Völker für Jesus Christus eingebracht würden. Das ist das nicht zerrissene Netz, hat auch eine Bedeutung. Es verkörpert die weltweite Kirche, in der Raum für alle Völker ist. Und selbst wenn alle der Kirche beitreten, wäre die Kirche groß genug, um sie aufzunehmen. Ist das nicht rührend? Jesus ist quicklebendig und mischt sich ins Geschäft ein dort. Und zwar so konkret wirkt der auferstandene Jesus nicht als vergeistigtes Wesen mit einem Astralleib, sondern er wirkt zuvor wie als Rabbi, als Meister und Mensch. Allerdings scheint es ein Problem gegeben zu haben. Die Jünger haben ihn nicht sofort wiedererkannt. Nach einer Zeit dämmert es dem Lieblingsjünger Johannes. Er erkennt ihn und gibt sich die Erkenntnis weiter an den Petrus. Und was steht da was Konkretes drin? Das ist fast lustig. Also Petrus muss anscheinend sein ganzes Gewand abgelegen haben und stand nackt in diesem Boot und hat gefischt. Und jetzt hat er gehört, der Herr ist da. Also dann hat er sich ja geschämt und hat gesagt, ja, so kann ich meinem Herrn als Nackter nicht gegenübertreten. Ich muss mal was anziehen. Und so wird es auch beschrieben. Dieses kleine Detail steht hier auch drin. Er will würdig seinem Herrn entgegentreten, nicht nackt und bloß. Er will gekleidet sein. Und Jesus lässt seine Leute nicht im Stich. Aller Frust, alle Mutlosigkeit ist auf einmal verflogen. Und was sagt er? Ich will jetzt sogar mit euch ein Festmahl haben. Ich will mit euch jetzt frühstücken hier am Strand. Das ist doch was. Und Jesus sagt es konkret, er hat das Festmahl für sie vorbereitet, das Kohlenfeuer schon angezündet. Und jetzt sagt er, esst jetzt nicht von den Fischen, die ich mitgebracht habe. Nee, holt die Fische, die ihr gebracht habt, die wollen wir jetzt miteinander verzehren. Ist auch ein interessantes Detail. Und er bricht das Brot, so wie beim Abendmahl, jetzt hier beim Frühstück, auch die gebratenen Fische, er verteilt die an seine Gäste und er offenbart sich nun ein drittes Mal mit seiner Auferstehung den Jüngern. Und das ist wohl der Sinn, dass dieses Kapitel zusätzlich noch an dieses Johannesevangelium angefügt worden ist. Dass es einfach eine ziemlich konkrete Geschichte gibt und dann auch eine Überleitung mit dem Abendmahl. Dass es so ganz in das Zentrum des Geschehens rückt. Der vierte Aspekt, es gibt Hoffnung an Ostern. Jesus ist auferstanden, er ist gegenwärtig. Er hat alles gesehen bei den Jüngern, die Resignation, wie sie getrauert haben, die Depression ist ihnen ins Gesicht geschrieben, die leeren Netze, die Vergeblichkeit, eine Nacht durchgemacht zu haben und nichts gefangen zu haben. Und so sieht auch Jesus unsere vergeblichen Nächte. Er sieht, womit wir uns herumplagen, was uns zu schaffen macht. Er weiß um unsere Verzweiflung. Aber Jesus steht in der Nacht, am Morgen, am anderen Ufer und erwartet uns. Er hat alles vorbereitet. Und das gilt für jeden von uns, auch für unsere letzte Nacht, für die Nacht des Todes, wenn wir diese Welt verlassen. Jesus steht da am jenseitigen Ufer und erwartet uns, dich und mich. Was ist das für ein Trost zu wissen, dass auch hinter der dunkelsten Nacht Jesus steht und auf uns wartet. Er steht am Krankenbett, an den Krankenbetten der Corona-Pandemie-Opfer, am Lager der Einsamen und Hungernden, bei den ausgebombten Flüchtlingen in Ruinen, unter der Brücke bei den Obdachlosen. Der Dichter Jochen Klepper hat es wunderbar in einem Trostlied in Worte gefasst. Er schreibt: In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du birgst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt noch im Tod gewiss. So Jochen Klepper. Und als es Morgen war, stand der auferstandene Jesus am Ufer. Liebe Gemeinde, das ist auch Ostern. In diesen Worten geht die Sonne auf, Hoffnung keimt, die Sonne nicht nur eines neuen Tages, sondern eines neuen Lebens. Und wo das Licht des Auferstandenen in unser Leben scheint, da ist der Schmerz verschwunden. Da sind die Auferstandenen, die das Licht sehen. Da ist der Schmerz verschwunden. Da sind die Tränen getrocknet und da ist das Leid vergessen. Und so wird es auch schon im Alten Testament berichtet, im Psalm 46. Gott hilft früh am Morgen. Oder Psalm 30, den Abend lang werde das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Im Licht der österlichen Sonne können uns die Nächte der Verzweiflung nicht mehr ängsten. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, die Sonne ist aufgegangen. Ermuntere deinen Geist und Sinn, den Heiland zu empfangen, der heute durch des Todes Tür, gebrochen aus dem Grab herführt, der ganzen Welt zur Wonne. Amen.